Hallo, schön, dass du dich für unsere rassismuskritische Ausstellung interessierst, die wir dir in diesem Audioguide vorstellen. Wir sind Schülerinnen und Schüler des Q3 Geschichtsleistungskurses der Hohen Landesschule unter der Leitung von Herrn Marschall.
Auseinandergesetzt haben wir uns in Vorbereitung auf unsere Ausstellung mit dem Buch Exit Racism von Tupoka Oget. Wie wir herausgefunden haben, ist Rassismus ein Teil der Geschichte und existiert vermutlich auch in der Zukunft, wenn wir das nicht bewusst ändern.
Daher erfährst du im Folgenden, woher Rassismus genau kommt und wieso er geschaffen wurde, seine subtilen Wirkungsweisen, die uns im Alltag gar nicht auffallen, und was wir dringend ändern müssen, um Rassismus endlich Vergangenheit werden zu lassen.
Am 19. Februar 2020 tötete ein rechtsextremistischer Attentäter 9 Hanauerinnen und Hanauer. Seine Opfer wählte er dabei ganz bewusst nach rassistischen Kriterien aus, etwa nach ihrer Hautfarbe. Der Anschlag von Hanau löste zunächst bundesweit und sogar darüber hinaus Trauer, Anteilnahme und Wut aus. Die beginnende Corona-Pandemie verdrängte den Terror aber aus der medialen Aufmerksamkeit und aus unseren Köpfen, sodass es zu keiner tiefgreifenden Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit dem Rassismus kam. Auch nicht mit dem Rassismus, den People of Color in Deutschland täglich erleben, sogenannten Alltagsrassismus. In unserer Ende 2020 bei SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern der Hohen Landesschule durchgeführten Umfrage bezüglich Rassismus gaben 2 Drittel der Befragten an, selbst vermutlich oder sogar im Nachhinein bewusst schon mal rassistisch gewesen zu sein. Und bei allen übrigen ist es statistisch zumindest sehr wahrscheinlich, dass sie, wenn auch selbst komplett unbemerkt, Rassismus reproduzieren. Wir wollen daher mit unserer Ausstellung auch das Bewusstsein für Rassismus im Alltag schaffen. Dafür müssen wir zunächst klären, was Rassismus im Detail ist.
Rassismus ist in unserer heutigen Gesellschaft meistens unsichtbar. Der Rassismus von Neonazis fällt jeder und jedem auf. Aber Rassismus aus rechtsextremistischen Kreisen ist nicht das einzige Problem. Das meines Erachtens mindestens ebenso wichtige ist heute der Alltagsrassismus. Dieser wird oft nur selten erkannt, verletzt aber täglich Menschen und grenzt sie aus. Wenn wir zum Beispiel den sogenannten Migrationshintergrund vordergründig als Problem statt als Chance wahrnehmen, uns beim Denken an Afrika sofort nur Armut und strohbedeckte Hütten in den Sinn kommen, oder wenn wir Englisch, Französisch, Spanisch oder Lateinkenntnisse besonders würdigen, andere aber weniger oder gar nicht, dann wird deutlich, dass wir noch lange nicht frei von rassistisch geprägten Vorurteilen sind. Wir sind mit kolonialen Denkmustern und Bewertungen groß geworden und unser Denken ist nicht frei von rassistischer Prägung. Das hat auch seine historischen Gründe und findet sich in den Köpfen der Menschen, in Gesetzen und auch in Institutionen und Strukturen wieder. Und das muss man erstmal verstehen und anerkennen.
Rassismus nehmen die meisten Menschen also gar nicht wahr und reproduzieren ihn damit täglich unbewusst. Das führt dazu, dass unsere Gesellschaft auch noch in ferner Zukunft rassistisch geprägt sein wird, wenn wir das nicht ändern. Der erste Schritt, die Erkenntnis darüber, dass man selbst vermutlich schon sehr oft rassistisch war, ohne es dabei selbst bemerkt zu haben, ist der wichtigste, um persönlich rassismusfrei zu werden. Als nächstes schauen wir uns an, wo Rassismus eigentlich herkommt und warum es ihn bis heute gibt.
Der Rassismus ist nicht vom Himmel gefallen. Schuld daran sind wir Menschen selber. Die Versklavung anderer Völker zum Eigennutzen gibt es schon seit der Eroberung von außeneuropäischen Gebieten. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde Rassismus durch die Einteilung der Menschen in Rassen, wie in der Tierwelt, quasi wissenschaftlich erschaffen. Der Rassismus diente dazu, den damals praktizierten Kolonialismus zu rechtfertigen. Den ausgedachten Rassen wurden verschiedene Werte zugeordnet, die nicht weiße Menschen als minderwertig und untergeordnet darstellen. Die sozialen und gesellschaftlichen Strukturen, die auf dieser Ideologie aufgebaut wurden und bis heute bestehen, sorgen dafür, dass Rassismus auch heute noch in der Gesellschaft vorhanden ist. Er wird im Alltag automatisch von Generation zu Generation weitergegeben und würde daher nie verschwinden. Gerade deshalb ist die Aufklärung über den Ursprung des Rassismus so wichtig. Denn Menschenrassen gibt und gab es niemals. Trotzdem wussten das nicht alle TeilnehmerInnen unserer Umfrage. Die genetischen Unterschiede von Menschen, etwa aus Europa, Afrika und Asien, sind so verschwindend gering, dass man nach der heutigen Wissenschaft nicht von verschiedenen Menschenrassen sprechen kann.
Genau das ist das Problem. Rassismus in unserem Alltag nehmen wir nicht wahr, weil wir ihn schon immer gewöhnt sind. Dadurch müssen wir uns nicht mit der kalten Realität auseinandersetzen, sondern können ungestört unseren Alltag leben. Diesen Zustand weißer Menschen, ein Leben vollkommener Unbesorgtheit und Unkenntnis über den Alltagsrassismus, nennt Tupoka Oget Happy Land. Wir selbst müssen uns mit der Thematik nicht auseinandersetzen. Das ist praktisch und angenehm. Daher folgt als nächstes eine Kaltdusche. Rassismus in unserer eigenen Geschichte, und zwar nicht nur im Dritten Reich, sondern schon lange davor.
Zur Glanzzeit des Imperialismus war Deutschland sehr viel aktiver, als die meisten in der Schule gelernt haben. Die Franzosen waren aber viel schlimmer als wir und erst die Engländer, heißt es dann oft. Selbst wenn, macht es die deutschen Taten aber nicht besser. Vor allem Wilhelm II. Wollte Deutschland Kolonien und damit einen Wirtschaftsaufschwung und internationale Größe verschaffen. Unter seiner Herrschaft kam es zum massenhaften Kauf und Raub von Kolonien durch deutsche Privatunternehmer, die durch das Militär geschützt wurden. Bald gehörten sämtliche Plantagen in Tansania und Namibia, damals Deutsch-Südwest- und Ostafrika, zum Kaiserreich. Doch die ursprüngliche Bevölkerung wurde nicht entschädigt, sondern ausgebeutet, enteignet und obendrein auch noch versklavt. Das gesellschaftliche Leben und sämtliche Strukturen vor Ort wurden zerstört und durch deutsche Kultur ersetzt. Auch versuchte man, die Bevölkerung vor Ort christlich umzuerziehen. Kunstgegenstände wurden in Europa verkauft und die Kolonien wurden finanziell komplett ausgebeutet. Viel schlimmer traf es aber die Einwohnerinnen in den Kolonien.
Besonders grausam war der deutsche Völkermord an Herero und Nama, der unter Lothar von Trotha innerhalb der Kolonialkriege 1904 und 1905 stattfand. Der Aufstand der Herero und Nama gegen die deutschen Kolonialisten wurde blutig niedergeschlagen. Der Großteil der Bevölkerung wurde in die Omaheka-Halbwüste getrieben, in der 70.000 Menschen jämmerlich verdursteten. Die Schädel der Getöteten wurden nach Europa geschickt, wo sie größtenteils heute noch liegen. Bis 2015 wurde der Genozid an Herero und Nama von der deutschen Bundesregierung nicht mehr als Völkermord anerkannt.
Das ist ganz schön heftig, aber ohne dieses Wissen blieben unsere Augen vor der Wahrheit verschlossen. Als nächstes schauen wir uns an, wie Rassismus auftritt und wie er wirkt.
Rassistisch ist nicht nur jemand, der bewusst rassistische Inhalte von sich gibt, denn den größten Teil machen diejenigen aus, die unbewusst in Happyland leben. Ich bin doch kein Rassist, hört man daher oft. Aber wer kann das sagen, wenn er oder sie gleichzeitig die Happyland-Brille trägt? Ein Beispiel für diese Art des Alltagsrassismus ist das Offering, die Zuweisung eines Menschen zu einer Gruppe, der man selbst nicht angehört. Kurz, Ausgrenzung. Offering geschieht zum Beispiel durch folgende Frage. Von wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Nein, also wo du wirklich herkommst. Ausgegrenzt werden durch diese Frage Millionen von Deutschen, die in Deutschland geboren wurden und aufgewachsen sind und deren Eltern oder Urgroßeltern nach Deutschland eingewandert sind. Dann wird nicht selten auch noch gefragt, und wann hast du vor, in deine Heimat zurückzugehen? Das ist eine höchst problematische Frage, denn sie impliziert, dass jemand, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, nicht dazugehöre, weil er oder sie nicht deutsch sei. Wer oder was ist denn wirklich deutsch? Kommt es wirklich nur auf die Hautfarbe an?
Eine andere Art der Ausgrenzung stellen Mikroaggressionen dar. Ein Beispiel, eine weiße Frau läuft auf dem Weg nach Hause an einem schwarzen Mann vorbei und wechselt aufgrund dessen die Straßenseite oder zieht ihre Tasche enger an sich heran. Oh Gott, ein Ausländer. Hoffentlich will der mich nicht belästigen oder überfallen. Nur damit es klar ist, der Begriff Ausländer an sich ist schon rassistisch, da der Mann möglicherweise in Deutschland geboren wurde, also Deutscher ist. Schwarze und People of Color bekommen diese und weitere Formen der Ausgrenzung mit und erleben sie tagtäglich. Immer wieder. Es ist die Summe der Nadelstiche, die zu Gefühlen nicht dazugehören. Aber auch Racial Stress bis hin zu ernsthaften seelischen Krankheiten wie Depressionen führt. Und keine weiße Person kann sich hier herausreden. Auch wenn ein tiefes Interesse an einer ethischen Wurzel besteht oder man wirklich schon mal belästigt wurde. Es ist vor allem die Sprache, die Menschen ausgrenzt und verletzt. Dass wir heute nicht mehr das N-Wort benutzen, sollte klar sein. Aber auch rassistische Witze sind für Betroffene alles andere als lustig. Eine Sprachpolizei oder Cancel Culture gibt es trotzdem nicht. Wir leben in einem freien Land, man kann und darf alles sagen. Aber dann sollte man auch die Verantwortung dafür übernehmen und für den eigenen reproduzierten Rassismus gerade stehen. Im Zweifel des Umgangs mit rassismusfreier Sprache gilt, fragen, wenn ich frag, bleib dumm.
Jetzt haben wir schon einiges über die Wirkung und die Form von Rassismus erfahren. Ein weiterer Bereich ist dabei auch noch relevant, um das Denken und die Sprache rassismusfrei werden zu lassen. Vorurteile.
Klischees und Stereotypen hat jede Person. Das ist auch gut so. Der Ursprung dafür liegt in einer Zeit, in der wir Menschen auf der Jagd waren und beim geringsten Knacken im Unterholz misstrauisch wurden. Das rettete uns oft vor Tigern und Bären. Nicht gut hingegen sind Vorurteile, die sich in folgender Weise von den automatischen Schablonen unseres Gehirns unterscheiden. Vorurteile sind nämlich generelle negative Haltungen gegenüber bestimmten Menschen, die wir zum Beispiel aufgrund körperlicher Merkmale bestimmten Gruppen zuordnen.
Ein sehr schwerwiegendes Vorurteil ist beispielsweise, alle Muslime und Muslimas als Islamisten aufzufassen. Hier werden ganz normale Menschen mit religiösen Fanatikern gleichgesetzt, die muslimische Glaubensinhalte nur ausnutzen und zu einer Ideologie umgestalten. Ganz normale Gläubige haben damit absolut nichts zu tun. Um eigene Vorurteile zu bekämpfen, sollte man sein Denken daher bewusst und kritisch reflektieren. Auch andere Menschen kann man auf solche Vorurteile hinweisen, dies sollte aber ruhig und sachlich geschehen.
Rassismus birgt ein weiteres Problem. Wenn wir unsere Mitmenschen auf eine rassistische Äußerung oder Handlung ansprechen, begegnen wir häufig Unverständnis und Ablehnung, oft in übertriebener Form.
Es ist wichtig, Menschen darauf anzusprechen, wenn sie unsensible und rassistische Sprüche, Bemerkungen und Witze äußern, denn solche Aussagen sind diskriminierend. 36% der Teilnehmerinnen aus der Umfrage behaupten, noch nie rassistisch gehandelt zu haben. Die Wahrheit kennen die meisten Menschen einfach nicht, da es an Aufklärung mangelt. Wieso aber? Die verschiedenen Reaktionsweisen sind einer der Gründe, weshalb Aufklärung im Alltag scheitert. Die klassische Reaktion ist, sich selbst zum Opfer zu machen, da man die Kritik als falsch bewertet und dabei die Täter-Opferrolle umkehrt. Das haben wir bestimmt alle schon mal gehört. Ich wurde auch schon mal diskriminiert. Diese Reaktionsweise relativiert tatsächlich den Rassismus und ist mit einer Diskriminierung weißer Personen nicht vergleichbar. Des Weiteren sind noch Gesprächsabbrüche üblich, da die konfrontierte Person mit der Situation überfordert sein kann. Tuboka Ogech stellt ein Fastenmodell vor, welches die Entwicklung einer rassismuskritischen Haltung darstellt. Ausgangspunkt ist der Happyland-Zustand. Dann setzt die Konfrontation mit der Realität ein, darauf reagieren die meisten abwehrend, dann folgen Scham und Schuldgefühle angesichts des Eingestehens der eigenen Handlung. Erst dann hat sich eine rassismuskritische Haltung etabliert. Wir sollten aber nicht vergessen, dass Veränderungen langsam geschehen. Der Prozess auf dem Weg zu einem rassismusfreien Leben benötigt Zeit.
Der Weg vom Rassismus hin zu einer rassismusfreien Welt ist also sehr lang. Gerade in Deutschland ist der Rassismus tief verankert und es ist schwer, ihn offen anzusprechen. Warum das so ist, schauen wir uns als nächstes an.
Häufig begegnen Rassismusvorwürfen in unserer Gesellschaft einer klaren Abwehrhaltung. Kommen dir Sprüche wie "Das war ja nicht rassistisch gemeint" oder "Das ist halt mein schwarzer Humor" bekannt vor? Diese Scheu, seine Äußerung oder sein Handeln als rassistisch anzusehen und aus seinen Fehlern zu lernen, lässt sich darin begründen, dass wir uns in Deutschland seit jeher selten mit rassistischen, gedanklichen Strukturen auseinandergesetzt haben.
Das liegt auch daran, dass der Rassismus in Deutschland durch die NS-Zeit in die rechte Ecke gedrängt wurde. Schließlich will niemand mit Nazis gleichgesetzt werden. Dies führt wiederum dazu, dass der Alltagsrassismus als vereinzelter Vorfall angesehen oder gar normalisiert wird. Immer wiederkehrende Einzelfälle sind aber per Definition keine Einzelfälle. Deshalb sollten wir einsehen, dass unser Land und seine Institutionen strukturell rassistisch sind. Umso wichtiger ist es deswegen, über den Rassismus als Denkstruktur und Erbe unserer Vergangenheit zu reden und möglichst viele Menschen aufzuklären.
Nun haben wir also schon gehört, was jeder und jede Einzelne in unserem Land tun kann, um sich selbst und viele Mitmenschen in ein rassismusfreies Leben zu führen. Daher schauen wir uns nun die politische Ebene an, die ja unser Zusammenleben regelt und sich daher dafür einsetzen sollte, Rassismus mit politischen Mitteln zu bekämpfen. Wie sieht es also in der Politik konkret aus?
Die Politik ist maßgebend in Bezug auf Antirassismus. Durch Gesetze kann sie zumindest Grundlagen für eine rassismusfreie Gesellschaft legen. Doch die Existenz und das Ausmaß von Rassismus sind schon der Beleg dafür, dass die Politik im Moment nicht alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel nutzt, um Rassismus zu bekämpfen. Menschen mit Migrationshintergrund und People of Color insgesamt sind in der Politik im Vergleich zur Gesellschaft sehr deutlich unterrepräsentiert und können daher nur auf die Mithilfe von Weißen hoffen, um ihre Situation zu verbessern. 2020 haben Linke und Grüne vorgeschlagen, das Wort Rasse aus Artikel 3 des Grundgesetzes zu streichen, da es Menschenrassen faktisch nicht gibt. Ein entsprechender Gesetzesentwurf ist aber an der Großen Koalition gescheitert. Man muss allerdings deutlich festhalten, dass Nichtstun Alltagsrassismus weiterhin Raum gibt und das kann nicht unser Ziel sein. Auf der anderen Seite gibt es aber auch offensichtlichen Rassismus, den alle Menschen wahrnehmen, übrigens auch in der Politik. Gerade die rechtsextremistische und offen rassistische AfD versucht, durch eine Enthemmung offensichtlichen Rassismus salonfähig zu machen und verschiebt täglich die rote Linie. Wenn Alice Weidel von Kopftuchmädchen und sonstigen Taugenichten spricht, diffamiert sie daher generell alle Frauen, die einen Hijab tragen. Die AfD differenziert mit ihrem Feindbild der Ausländer außerdem in keinster Weise zwischen tatsächlich Geflüchteten und seit Generationen in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund. Durch diese Art der rassistischen Rhetorik wird Angst geschürt und viele Attentäter von rechtsextremistischen Anschlägen berufen sich auf die Verschwörungstheorie, es stünde ein Volkstod durch Bevölkerungsaustausch bevor, genau wie die AfD.
Nun sind wir fast am Ende angelangt. Wir haben sehr viel gelernt und sind mental komplett durcheinander gebracht worden. Keine Sorge, denn der Schock vergeht, wie wir gehört haben. Auch Schuldgefühle sind vollkommen üblich. Danke, dass du trotz dieser Gefühle bis zum Ende zuhörst. Damit hast du den wichtigsten Schritt in deinem rassismusfreien Leben gelernt. Zum Schluss setzen wir uns nun mit der wichtigsten Frage auseinander. Wie kann ein rassismuskritischer Alltag gelingen?
Zunächst ist es die mentale Einstellung, die wir verändern müssen.
Jeder und jeder muss sich der Privilegien bewusst werden, die sie oder er nur durch den Zufall erhalten haben. Das geht insbesondere für mich als weißen Menschen.
Überlegt euch dabei am besten, wie es wäre, wenn ihr beispielsweise eine andere Hautfarbe, Religion oder ein anderes Geschlecht hättet.
Wir müssen endlich anerkennen, dass Rassismus kein Problem einer kleinen Gruppe ist, sondern von uns allen.
Durch die kontinuierliche Weiterbildung über diese oft verschiedene Thematik können wir unser Wissen erweitern.
Und Wissen aus erster Hand ist immer noch am besten. Da sollten wir jede Möglichkeit nutzen, mit Betroffenen offen und ehrlich zu sprechen.
Die Erkenntnisse unseres Wissens in die Welt zu tragen.
Rassismus konsequent anzusprechen.
Mit Mut und Courage.
Denn wie Tupoka Oget schreibt,
Rassismus ist real
und als System wirkmächtig.